SRF 3.
Reformen verlangt. Auch die Denkfabrik Avenir Suisse will Volksinitiativen künftig begrenzen. Verdächtige verhaftet. Nach den Schüssen auf den Fußballmannschaftsbus von Fenerbahce Istanbul hat die Polizei eine Spur. Umweltfreundliche Zapfsäulen geplant. Coop und Axpo wollen eine Wasserstofftankstelle eröffnen. Und das Wetter, es ist heute und morgen meist sonnig. Info 3, am Mikrofon ist Karin Britsch. Das Stimmvolk sagt an der Urne ja, die Politik muss dann umsetzen. Nicht immer ganz einfach. Aktuell etwa die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative oder die Vorlage über die Zweitwohnungen. Das sorgt im Parlament für Kopfzerbrechen. Und immer wieder werden Einschränkungen verlangt. Nun hat sich auch die liberale Denkfabrik Avenir Suisse einige Gedanken gemacht. Sie fordert Anpassungen, zum Beispiel höhere Hürden bei der Unterschriftenzahl. Die Vorschläge sind ebenso brisant wie umstritten. Die Einzelheiten hat Elmar Plotzer.
Ursprünglich sollten Volksinitiativen ein politisches Instrument für Oppositionsparteien und wichtige Minderheiten sein. Doch heute beklagen sich die Fachleute von Avenir Suisse, seien Volksinitiativen zu PR-Instrumenten von Bundesratsparteien und Werbeplattformen von kleinen Splittergruppen geworden. Die Zahlen bestätigen, es gibt immer mehr Volksinitiativen. Und immer mehr werden am Schluss tatsächlich angenommen, auch wenn sie schwierig umzusetzen sind. Lukas Rühli von Avenir Suisse will jetzt an der Unterschriftenzahl schrauben und argumentiert wiederum mit der Geschichte. Ende des 19. Jahrhunderts hätten fast 8% der Stimmbürger unterschreiben müssen, damit eine Initiative überhaupt zustande kam.
Auf dem Niveau waren wir mal. Unterdessen sind wir auf 1,9% gesunken und es ist letztlich nichts anderes als ein Kompromiss, wenn man sagt, okay, eine Verdoppelung wäre wahrscheinlich sinnvoll für die Verfassungsinitiative.
In Zahlen ausgedrückt, statt 100.000 Unterschriften sollen es künftig für eine Volksinitiative 210.000 Unterschriften brauchen. Das wären 4% der Stimmberechtigten. Avenir Suisse geht in ihren Forderungen aber noch weiter. Künftig soll die Bundeskanzlei Volksinitiativen bereits vor der Unterschriftensammlung überprüfen und festlegen, ob sie gültig sind oder nicht. Rückwirkungsklauseln im Initiativtext sollen nicht mehr erlaubt sein. Und eine Initiative soll auch dann für ungültig erklärt werden, wenn sie gegen zwingendes Völkerrecht oder gegen die Einheit der Materie verstoßen würde. Lukas Rühli nennt ein Beispiel.
Bei der Ecopop-Initiative war es schon sehr fragwürdig, wo hier die Einheit der Materie gewährt ist, wenn man einerseits sagt, wir wollen nur 20.000 Bevölkerungswachstum pro Jahr in der Schweiz und wir wollen aber irgendwo im fernen Ausland noch Geburtenkontrolle verbessern. Also da ist der Zusammenhang schon nicht gegeben.
Die Vorschläge von Avenir Suisse haben politisch aber einen schweren Stand. Eine höhere Unterschriftenzahl, da gibt es große Bedenken aus allen politischen Lagern. Überhaupt sei es fraglich, ob Änderungen am Initiativrecht überhaupt möglich seien, sagt FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Denn es sei die Krux,
dass eben jede Erschwerung des Initiativrechts genau vom Abstimmungsvolk auch gutgeheißen werden soll. Und die Frage ist, ob sich das Volk in seinen Volksrechten bestreiten lässt oder nicht.
Avenir Suisse hat heute eine öffentliche Diskussion lanciert. Schnelle Reformen wird es aber nicht geben.
Sie sind umgeben von Wasser, haben aber zu wenig zu trinken. Die Menschen auf Vanuatu. Die Not ist noch immer groß. Einen Monat, nachdem der Wirbelsturm Pam über die Insel gefegt ist. Dazu gleich mehr. Zuerst jetzt aber zu Coop und Axpo, der Detailhändler. Und der Energiekonzern planen nämlich die erste öffentliche Wasserstofftankstelle der Schweiz, Daniel Hubacher.
Und diese soll 2016 eröffnet werden. Zu einem möglichen Standort gibt es noch keine Angaben, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Coop plant dann, innerhalb seines Tankstellennetzes weitere Wasserstofftankstellen anzubieten. Den Wasserstoff liefert die Axpo. Der Strom, der für die Produktion benötigt wird, stammt aus Wasserkraftwerken. Das heißt, die Produktion wird laut Axpo klimaneutral. Autos, die mit Wasserstoff angetrieben werden, hinterlassen statt Abgasen Wasserdampf. Polen will wegen der Ukraine-Krise seine Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad in der Ostsee besser überwachen. Gemäß dem polnischen Grenzschutz sollen entlang der 200 Kilometer langen Grenze 6 Beobachtungstürme gebaut werden. Zwischen Polen und Kaliningrad besteht ein reger visumsfreier Reiseverkehr. Letztes Jahr reisten über 3 Millionen Polen nach Kaliningrad und ebenso viele Russen nach Polen. Kinder bezahlen im Jemen-Konflikt einen nicht tolerierbaren Preis. Diese Meinung vertritt das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF. Seit dem 26. März seien mindestens 74 Kinder getötet worden. UNICEF geht aber davon aus, dass die Zahl noch höher ist. Zudem seien bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen bisher mehr als 40 Kinder verstümmelt worden. In der UNICEF-Mitteilung ist zudem die Rede von über 100.000 Menschen, die ihr Zuhause wegen des Konflikts verlassen mussten. Unwetter im Karibikstaat Haiti haben mindestens 6 Todesopfer gefordert. Zudem wurden über 8.000 Häuser überflutet. Der Zivilschutz brachte die Bewohner in Notunterkünften unter. Es waren die ersten heftigen Regenfälle der Regenzeit. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.216 Punkten, plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 0,452 gehandelt und der Dollar zu 96 Rappen 26. Das Wetter heute und morgen: gibt es viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen im Norden heute mit Bise 10 Grad, morgen dann etwa 14 Grad. Und im Süden wird es morgen bis 20 Grad warm.
Mittag.
Sie war auf dem Heimweg, die Mannschaft des türkischen Fußballvereins Fenerbahçe Istanbul. Nach dem 5:1-Sieg gegen Rizespor war die Stimmung ausgelassen im Mannschaftsbus, als plötzlich Schüsse fielen. Der Busfahrer wurde verletzt, Spieler und Crew waren geschockt. Das war am Samstagabend. Inzwischen sind 2 Verdächtige festgenommen worden. Über die Hintergründe dieses Anschlags sprach ich mit dem Journalisten Thomas Seibert in Istanbul und ich fragte ihn, was man denn inzwischen wisse.
Die Behörden sagen, es handele sich um einen lokalen Anschlag, also keine größere Organisation. Diese 2 Verdächtigen sollen diesen Anschlag alleine geplant und ausgeführt haben. Einer soll dem Bus gefolgt sein in der Nacht nach dem Spiel und dem anderen, nämlich dem Schützen, dann per Handy Bescheid gegeben haben, als sich der Bus der vereinbarten Anschlagstelle näherte. Also eine größere Gruppe scheint nicht dahinter zu stecken, sagt jedenfalls der Gouverneur von Trabzon.
Aber weiß man denn ein bisschen etwas mehr über diese beiden Verdächtigen? Waren das einfach Fans oder wer war denn das?
Bisher schweigen sich die Behörden darüber aus. Man weiß lediglich, es handelt sich um einen 27-Jährigen und einen 38-Jährigen. Ob die beiden Männer irgendwas mit einem Verein zu tun haben, der mit Fenerbahçe im Clinch liegt, das weiß man bisher nicht. Das wird man wahrscheinlich in den kommenden Tagen erfahren.
Im türkischen Fußball, da kommt es ja immer wieder zu Gewalt. Es gibt immer wieder Schlagzeilen, aber dass ein Spielerbus beschossen wird, das scheint doch eine neue Dimension zu sein.
Genau. Die neue Dimension liegt darin, dass hier offenbar versucht wurde, eine ganze Mannschaft zu töten. Der Anschlagsort liegt am Schwarzen Meer an einer Schnellstraße, die dort über eine Flussmündung am Schwarzen Meer führt. Und der Schütze schoss genau in dem Moment auf den Kopf des Busfahrers, als der Bus auf dieser Brücke war. Das heißt, er wollte offenbar den Bus führerlos machen und abstürzen lassen, über die Brüstung von dieser Brücke stürzen lassen. Das wäre natürlich wahrscheinlich tödlich ausgegangen für einige der Insassen. Das ist der Schrecken, der hier allen in den Gliedern steckt. So etwas hat es in der Türkei noch nie gegeben.
Das Thema ist jetzt auch in den Medien sehr präsent in der Türkei. Wie reagiert man denn? Wie reagiert der Club? Wie reagiert der Verband?
Der Club Fenerbahçe hat erstmal erklärt, man werde die Spieler nicht mehr aufs Feld schicken, solange der Fall nicht restlos aufgeklärt sei. Der türkische Fußballverband hat die Ligaspiele zumindest erstmal um eine Woche verschoben, also alles unterbrochen. Die Saison ist unterbrochen, um den Behörden Zeit zu geben, den Anschlag aufzuklären. Aber da hängt dann auch noch mittelfristig einiges dran, was man im Moment noch gar nicht so richtig übersehen kann. Der Mannschaftskapitän von Fenerbahçe sagte, möglicherweise würden jetzt ausländische Profis nicht mehr so gerne in die Türkei kommen, wenn sie da in Lebensgefahr schweben, wegen irgendwelchen Clubrivalitäten. Auch die internationale Teilnahme der türkischen Clubs an Turnieren wie der Champions League könnte in Gefahr geraten, wenn die Mannschaften, die Gastmannschaften aus Europa hier nicht mehr sicher sein können. Das muss man sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob der Verband irgendwas ändern wird.
Die Einschätzung von Thomas Seibert. Er ist Journalist in Istanbul.
Info 3 Mittag.
3,5 Wochen sind vergangen, seit der Tropensturm Pam den Inselstaat Vanuatu im Pazifik verwüstet hat. Noch immer kämpfen viele ums Überleben und es fehlt an allem, auch an Nahrung und vor allem an Trinkwasser. Helfen ist schwierig, denn die meisten betroffenen Inseln, die sind nur schwer erreichbar. Einer der Einsatzchefs ist Marc Leroux von der Hilfsorganisation ADRA. Urs Welterlin hat mit ihm gesprochen.
Wasser. Es scheint fast absurd, dass in Vanuatu, mitten im Pazifik, der Mangel an Wasser das größte Problem ist. Marc Leroux hat schlechte Nachrichten.
So yesterday we started getting reports communities are having to start to drink salt water because they have no fresh water anymore.
Gestern habe er Berichte gehört, dass die Menschen in einigen Dörfern gezwungen seien, Salzwasser zu trinken, denn sie hätten kein Trinkwasser mehr. Der Wirbelsturm Pam, der Mitte März über den Inselstaat herfegte, ist nicht nur für den Tod von gut 2 Dutzend Menschen verantwortlich und für viele Verletzte. Er hat auf vielen der rund 80 Inseln lebenswichtige Infrastruktur zerstört. Gebäude, öffentliche Anlagen und vor allem die Wasserversorgung. Pumpen, Quellen, Tanks, Reservoire. Hilfsorganisationen seien jetzt daran, die vom Wassermangel besonders betroffenen Gebiete zu erreichen. In einige Gebiete werden nun Kanister mit Trinkwasser gebracht, aber das sei natürlich keine langfristige Lösung. Wasser ist in den zerstörten Dörfern nicht nur zum Trinken lebenswichtig, es ist überlebenswichtig, auch aus Gründen der Hygiene. Auf einer Insel sei es eben zu einem Ausbruch von Bindehautentzündung gekommen, eine von vielen Krankheiten, die auf einen Mangel an Hygiene und Waschmöglichkeiten zurückgeführt werden können. Ansonsten käme es nun vermehrt zu Verletzungen, die mit dem Wiederaufbau zu tun haben.
You see a lot of people with cut hands and stuff like that from I'm guessing roofing iron that was moving around and they're having to deal with that.
Die Hilfsorganisationen sehen häufig Schnittverletzungen von Händen, offenbar als Folge der Arbeit mit Wellblechplatten, wie sie in Vanuatu als Dächer verwendet werden. Wellblech aber ist nach wie vor ein Luxus. Die meisten Obdachlosen seien froh, wenn sie eine Plastikfolie hätten. Folien seien nebst Wasser und Nahrungsmitteln das Wichtigste, das Hilfsorganisationen auf die abgelegenen Inseln bringen könnten.
Because all the roof structures are gone, even if it does rain, there's no ability to capture that rain.
Da es kaum noch Dächer gäbe, hätten die Menschen keine Möglichkeit mehr, das Wasser zu sammeln. Selbst dann, wenn es in Strömen regnet.
Das war Info 3 am Mittag. Nächste Sendung um 5 und jederzeit online unter srf.ch/news. Redaktion heute Thomas Fuchs und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.